Erstes Bild. Wie alles beginnt.
Alles beginnt, wie viele Geschichten beginnen, wenn man ein bisschen älter geworden ist als die Helden seiner Kindheit. Wenn man einen Film sieht, der die Ideale der eigenen Abenteurerzeit geprägt hat, dann wird einem erst einmal etwas sentimental zumute. Vor allem, wenn es in der Geschichte um die Verfilmung eines Buches geht, das hierzulande fast jedes Kind kennen dürfte. Die erste Verfilmung von Erich Kästners Kinderroman »Das fliegende Klassenzimmer« 1954, noch in Schwarz-Weiß, zu der Kästner nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern in der er zudem als Erzähler auftritt. Da hört man seine leicht rauchgeschwängerte, freundliche Stimme, während die Kamera über eine Alpenwiese schwenkt und der Autor an einem Holztisch sitzt, schreibt und schreibt und schreibt und nebenbei dem Kalb Eduard den Rauch seiner obligatorischen Zigarette in die Nüstern bläst.
Mitten im Sommer eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben, ist gar nicht so einfach. Die Wiesenblumen blühen, die Zittergräser verneigen sich respektvoll. Man weiß nicht genau, vor wem. Und ich beschreibe bei 38 Grad Celsius gerade die berühmte Schneeballschlacht, die im vorigen Dezember drüben in Kirchberg zwischen den Tertianern des Gymnasiums und denen der Oberrealschule stattfand. Bei 39 Grad.
So beginnt auch diese Geschichte mit einer sentimentalen Note und mit zwei Fragen, die ich mir immer stelle, wenn mir ein alter Lieblingsfilm über den Weg läuft. Was wurde aus den Idolen meiner Kindheit? Und gefiel mir die Geschichte, weil sie, wie viele deutschsprachige Filme in den 1950er Jahren, die schnöde Wirklichkeit vergessen ließ? Oder öffnete sie mir vielmehr die Augen für das Wünschenswerte? Zuerst aber, was wurde aus den Tertianern im Kirchberger Internat? Zum Beispiel aus Martin Thaler, dem aufrechten Klassenprimus aus armen Verhältnissen. Was wurde aus dem weisen jungen Johnny, dem Autor und Regisseur der Weihnachtsaufführung des fliegenden Klassenzimmers in der Schulaula? Was wurde aus Johnny, der später einmal Dichter werden wollte? Was wurde aus dem neunmal klugen Sebastian? Was aus Ferdinand, der lieber sitzen blieb, als seinem geliebten Klavier untreu zu werden? Und was wurde aus dem kleinen, ängstlichen Uli von Simmern und seinem schlagkräftigen und immer hungrigen Freund Mats?
Ich würde gerne mit dir tauschen, Mats, wenn ich deine schlechten Zensuren und dafür deine Courage bekäme.
Ach, das ist ja kompletter Quatsch, Kleiner. An meiner Dummheit ist nicht zu rütteln. Die behalte ich lebenslänglich. Aber dass man ein Angsthase ist, das kann man ändern.
Ein Gerechter, ein Dichter, ein Kämpfer, ein neunmal Kluger, ein verträumter Musiker und ein Angsthase, die sich jeder auf seine Weise dagegen wehrten, so richtig erwachsen zu werden. Dass man beim Erwachsenwerden einen Menschenfreund, wie den Hauslehrer Dr. Johannes Böck, genannt Justus, an seiner Seite hat, oder einen leiderfahrenen Individualisten, wie den Nichtraucher. Ja, das wäre wünschenswert. Vielleicht sogar machbar. Die Kinder in Erich Kästners Geschichten scheinen mit beiden Beinen in der Wirklichkeit zu stehen, während in ihren Köpfen konkrete Utopien herumgeistern.
Wir werden über Kontinente fliegen. Die Erde wird zu unseren Füßen liegen. Wir segeln zwischen Wolken, Mond und Sternen. Hoch über Berg und Tal, in fernste Ferne.
Zweites Bild. Die Tertiane.
Was also wurde aus den Weltentdeckern der 1950er Jahre? Aus Martin alias Peter Toast, aus Johnny alias Peter Kraus, aus Ferdinand alias Michael Verhoeven, aus Mats alias Bert Brandt, aus Sebastian alias Axel Ahrens und aus dem kleinen Uli alias Knut Mahlke. Das Peter Kraus, die deutsche Pop- und Rocklegende mit seinen 85 Jahren, noch ziemlich munter ist kein Geheimnis. Im vergangenen Herbst hat er wieder einmal eine Abschiedstournee beendet. Michael Verhoeven, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, starb im April 2024 mit 85 Jahren. Die Recherchen zu Bert Brandt blieben erfolglos. Sebastian Axel Ahrens wurde Journalist, erhielt 1985 den renommierten Egon Erwin Kisch-Preis und starb 1986. Zu Knut Mahlke, er lebt, gibt es gleich mehr zu erzählen. Am überraschendsten ist, was zu Peter Toast zu erfahren war. Er lebte nur 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, in der Bayerischen Rhön, und starb 2021 im Alter von 81 Jahren. In den 1950er Jahren war er in zwei Immenhof-Filmen als Schmiedesohn Matz zu sehen, zog sich von der Schauspielerei zurück und wurde ein erfolgreicher Kameramann beim Fernsehen. Von seiner Herzensangelegenheit, seine Lebenserinnerungen niederzuschreiben, existiert nur ein dünnes 15-seitiges Skript, das er 2014 zum 60-jährigen Jubiläum des Fliegenden Klassenzimmers bei einem Treffen ehemaliger Mitwirkender in Kufstein, einem der Drehorte des Films, vorstellte.
Eine große Produktionsfirma in München, die Carlton Film, suchte über einen Aufruf in der Münchner Abendzeitung Kinder im Alter zwischen 14 und 16 Jahren als Darsteller für Filmrollen in der Verfilmung des Romans »Das fliegende Klassenzimmer«. Man kann es sich kaum vorstellen, aber diesem Aufruf folgten rund 2000 Kinder. Der Vorstellungsort waren Büroräume in der Leopoldstraße in München, ganz in der Nähe des Siegestors. Da der Andrang alles Erwartete übertraf, mussten damals Funkstreifen zur Sicherheit der Kinder die Straße teilweise sperren.
Es hat geklappt. Dass Peters Vater Direktor der Bavaria Filmstudios war und Regisseur Kurt Hoffmann gut kannte, war dabei sicherlich nicht hinderlich. Peter Toast wurde Martin Thaler, der Klassenprimus mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Eine Figur, die dem jungen Erich Kästner, selber Klassenprimus, wohl am nächsten kommt.
Wir Kinder wurden in Kufstein in einem Hotel einquartiert, wo ganz in der Nähe im Burghof die große Schneeballschlacht stattfand.
Die Schneeballschlacht und ihre Folgen spielen in Erich Kästners Erzählung eine bedeutende Rolle. Nicht nur der Gaudi wegen. Am Ende des legendären Ereignisses im Burghof geht der siegreiche Kämpfer Matz auf den kleinen Uli zu.
Was ist denn passiert?
Ich bin schon wieder ausgerissen. Der Bewerker kam auf mich los.
Ausgerechnet der.
So geht's nicht mehr weiter mit mir.
So geht's nicht weiter mit mir. Ulis Entscheidung führt zu einer Schlüsselszene der Geschichte. Er lädt seine Klassenkameraden ein, Punkt 3 Uhr auf der Eisbahn zu erscheinen. Dort werden sie Zeugen seiner Mutprobe. Um zu beweisen, dass er kein Feigling ist, springt Uli mit einem aufgespannten Regenschirm von einem hohen Klettergerüst in die Tiefe.
Der Sprung war auch toll, aber natürlich hat der ein bisschen Mut erfordert, weil ich bin ja wirklich gesprungen und da unten war ein großes Kissen oder sowas, also sowas ganz Großes.
Das ist Knut Mahlke, der Darsteller des kleinen Uli, 70 Jahre später.
Und da bin ich reingesprungen, das war völlig selbstverständlich, dass mir da nichts passiert, aber der Moment des Sprungs, ja, da muss man sich dann doch ein bisschen überwinden. Das ist klar. Ich war ja richtig hoch.
Nach kurzer Recherche war der Darsteller des kleinen Uli von Simmern gefunden. Knut Mahlke ist heute 81 Jahre alt. Er und seine Frau Ursula leben in Landsberg am Lech. Der Berliner zog mit seiner Mutter, der Schauspielerin Ellen Mahlke, Anfang der 1950er Jahre nach München. Bereits als 7-Jähriger lernte er die Hörfunkstudios des Bayerischen Rundfunks kennen. Er sprach mit bekannten Schauspielern und Schauspielerinnen dieser Zeit Hörspiele ein und mimte noch mit 15 Jahren im Filmzweiteiler Die Trapp-Familie an der Seite von Ruth Leuwerig und Hans Holt Rupert, den ältesten Sohn. Danach hängte er die Schauspielerei an den Nagel, studierte an der Münchner Musikhochschule, wurde Dirigent und mit 20 Jahren der jüngste Kapellmeister Deutschlands. Mit 54 musste er seine Berufskarriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.
Drittes Bild. Wer ist schuld am Unfug?
Ein Kerngedanke des Films erdet die Geschichte wohltuend. Im Gegensatz zum Eskapismus vieler deutschsprachiger Filme der 1950er Jahre. Der Gedanke zeigt sich besonders deutlich in zwei ikonischen Szenenbildern. Ullis Mutsprung mit dem Regenschirm und in der Szene, in der Ulli vor der Deutschstunde von den Klassenkameraden im Papierkorb an die Decke gehievt wurde, was Professor Kreuzkamm erst auffiel, als er zur Lockerung der Gehirnmuskulatur die Klasse Fremdwörter buchstabieren ließ.
Bei euch piept's wohl. Willst du mir vielleicht erklären, was du in der albernen Luftschaukel zu suchen hast? Komm auf der Stelle herunter!
Ich kann nicht.
Das war spannend für mich da oben, wie sie mich da hochgezogen haben. Ich habe mir gedacht, lass mich bloß nicht runterfallen hier, ja?
Und dann folgt aus dem Munde des Professors ein kurzer Satz, dessen wahre Bedeutung mir erst als Erwachsener richtig bewusst wurde. Erich Kästner hatte, als er das Fliegende Klassenzimmer 1933 schrieb, mit diesem Satz sicherlich mehr im Sinn als eine Schelte der Tertianer des Kirchberger Internats.
An all dem Unfug, der hierzulande oder auch anderswo zustande kommt, sind nicht nur die Anstifter schuld, sondern auch diejenigen, die ihnen nicht widersprechen.
Als Kinder saßen wir gebannt vor der Kinoleinwand oder dem Bildschirm, als sich der Konflikt Courage versus Feigheit vor uns ausbreitete. Ein Konflikt, mit dem nicht nur junge Menschen immer wieder hadern, damals wie heute. Und wie ermutigend wäre es für uns gewesen, wenn uns Typen wie Martin, Mats, Uli oder Johnny samt einem Lehrer wie Justus tatsächlich zur Seite gestanden hätten. Aber ging es den Kinderdarstellern auf der anderen Seite der Leinwand genauso? Waren sie von Kästners Geschichten, seiner konkreten Fantasie von einer besseren Welt, ebenso angetan wie ich? Für mich waren sie ja Idole, bewunderte Menschen, Vorbilder. Rollencharakter und die reale Person der Schauspieler wurden eins. Dass der Wortherkunft nach ein Idol auch als Trugbild verstanden werden konnte, war leicht zu verdrängen.
Diese Typen hat der Kästner nicht erfunden. Die gab's bestimmt. Allgemein, würde ich sagen. Ich kannte natürlich auch Jungs in meinem Alter, die mehr so und mehr so, ein bisschen ängstlich oder vielleicht auch ein bisschen solche. Aber in dem Film haben wir das alles eigentlich nur nachgespielt. Und es wurde uns ja gesagt, komm, du machst jetzt das, du gehst dahin in die Ecke, versteckst dich und machst ein ängstliches Gesicht. Ja, okay, mache ich.
Viertes Bild. Unserem Uli, dein Erich Kästner.
Ich denke, ich war ein stinknormaler Junge dort. Was dann sich ein bisschen geändert hat, war, wo ich also aus der Normalität raus bin, das war mit durchs Klavierspielen. Da habe ich im Rundfunk, im Schulfunk Klavier gespielt. Und zwar, das weiß ich noch wie heute, Knecht Ruprecht von Schumann. Ich sehe also das heute noch vor mir, das Studio 5 im Bayerischen Rundfunk. Da geht man die Treppe rauf und dann ist es direkt gegenüber. Und das war damals das größte Studio dort. Da stand ein Riesenflügel, während die ab und zu mal irgendwie Musik brauchten. Und da habe ich drauf diesen Knecht Ruprecht gespielt.
Damit verbunden war der Beginn seiner Karriere als Sprecher von Kinderrollen bei Hörfunkproduktionen, zu denen sich bald kleine Filmrollen gesellten, 1954 dann die des Tertianers Uli.
Es war alles dasselbe. Dass das jetzt als Kästner-Film was ganz Besonderes war, war mir nicht bewusst. war mir nicht bewusst. Aber das ist eben wie mit den Inhalten der anderen Filme ja auch. Das hat mich gar nicht so gejuckt. Und ich habe eigentlich erst so gegen Schluss dann gemerkt, hoppla Mensch, also der Kästner ist ja was Besonderes. Und dass der dir in dein Buch seinen Namen reinschreibt, ist ja was Besonderes.
Knut Mahlke zieht ein Buch aus der Bücherwand, ein altes Exemplar des Fliegenden Klassenzimmers.
Da heißt es zum Beispiel auf der ersten Seite, 2.9.54, unserem Uli, dein Erich Kästner. Also da kann ich schon stolz drauf sein. Und dann hier zur Erinnerung an deinen Justus, herzlichst Paul Dahlke. Dann da unten meinem kleinen, in Anführungszeichen, großen Kollegen, deine Heliane, das war Heliane Bay, die
Krankenschwester.
Ja, dann da der Friseur Krüger wünscht dem schneidigen Uli alles Gute. Rudolf Vogel, Paul Klinger, zur Erinnerung an den Nichtraucher, alles Gute. Und dann herzlichst Willi Reichert. Und dann, und der Kurt Hoffmann, der ist ja ganz süß. Zur Erinnerung an unsere erste, unterstrichen, gemeinsame Filmarbeit. Als ob da noch was nachgekommen wäre.
Aus Knut Mahlke so etwas wie Verklärung der Geschichte, in meinem Sinne, hervorzukitzeln, scheitert in meinem Gespräch mit ihm. Zum Beispiel, als ich ihn frage, woher denn diese sichtbare Spielfreude der Tertianer kam. Etwa, weil die Jungschauspieler beeindruckt waren von Erich Kästners fröhlicher Moralität?
Ach, mein Gott, vielleicht habe ich über alles viel zu wenig nachgedacht. Aber das, mein Gott, ich fand den Film gut und ich fand das alles sehr gut gelungen. Ich fand diesen Kurt Hoffmann einen ganz genialen Regisseur, wie der das gemacht hat, wie der uns da locker gelassen hat. Wir waren wirklich, wir haben nicht gedacht, wir müssen jetzt dies alles Mögliche, sondern das lief. Und manches hat man zweimal, dreimal gemacht. Ja, das kann noch ein bisschen besser oder so. Ja, selbstverständlich. Eine schöne Erinnerung und auch als es fertig war. Über die Hintergründe und die pädagogischen Seiten und ich weiß nicht was, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hatte ich ein wahnsinniges Glück, wie das lief, alles. Ein wahnsinniges Glück als Kind. Ich fühlte mich immer wie der kleine Uli, aber ohne Angst. Die Angst habe ich gespielt, ganz klar.
Fünftes Bild im Fliegenden Klassenzimmer 2.0.
Zur Begrüßung. Guten Morgen, Klasse 6C.
Guten Morgen, Frau Haus.
Das ist die Klasse 6C der Realschule im fränkischen Bad Neustadt, die mit ihrer Lehrerin Belinda Haug gleich das Fliegende Klassenzimmer von 1954 angucken wird.
Ohne große Worte, Film ab.
Ich möchte einfach wissen, wie junge Menschen, etwa so alt wie Uli, Mats und Martin damals, eine Geschichte erleben, die ihnen wie die Botschaft aus einer anderen Welt erscheinen könnte. Vielleicht gibt es etwas aus dieser untergegangenen Welt, das trotz YouTube, Facebook, TikTok und 1000 digitalen Abenteuern junge Menschen heute noch berührt. So etwa, wie uns damals das Fliegende Klassenzimmer nicht als Flucht aus der Realität vorkam, sondern als Fingerzeig zu dem, was möglich sein könnte.
Ja, war halt ein bisschen altmodischer als halt die Filme, die wir jetzt so kennen.
Ja, es war halt schwarz-weiß, deswegen.
Ja.
Schwarz-weiße Bilder und Filme, die kennen die meisten Kinder eigentlich nur von Familienschätzen aus einem Land vor ihrer Zeit.
Bloß die Videos von meinem Opa von früher.
Ja, und halt Fotos von früher, aber sonst eigentlich nichts.
Ja.
Also man hat nicht so richtig verstanden manchmal, was sie gesagt haben.
Ja, aber die haben so anders gesprochen als wir heute.
Die Charaktere der jungen Menschen, die 1954 etwa so alt waren wie sie heute, die sind ihnen allerdings wohl bekannt. Und bei der Frage danach, wer ihnen von den Tertianern von damals am sympathischsten ist, gibt es einen klaren Favoriten.
Der Uli. Ja, der Uli. Der Uli. Weil irgendwie ist cool. Weil er hat halt den anderen Jungs gezeigt, dass er halt nicht nur so ein kleiner Junge ist, sondern halt auch schon was sich traut. Mhm. Wie zum Beispiel jetzt vom runter zu springen.
Ich fand den Mats besser, weil der ein guter Freund war für den Uli auch.
Ja. Der hat den Uli auch immer beschützt und so.
Aber seine Freunde, die haben ihn ja so eigentlich auch gemocht, ohne dass er jetzt sich so beweist eigentlich.
Aber würden sie wie Uli vom Gerüst springen, um ihren Mut zu beweisen?
Nein.
Ich würde mir vielleicht eine andere Mutprobe ausdenken.
Jetzt nicht unbedingt Mutprobe, halt sagen, dass man das doof findet, wie halt die mit einem umgehen.
Ja. Weil das sich zu trauen, das zu sagen, ist ja auch schon mutig eigentlich. Zu sagen zum Beispiel, ich finde das blöd, dass ihr halt mich so wie ein Feigling behandelt. Der hat ja auch gesagt, das macht ihn krank. Das ist ja dann auch sehr mutig, das zu sagen.
Dass sie das doch eigentlich wertschätzen, sagt doch, wonach sie sich auch sehen. Nämlich nach dieser Zugehörigkeit, unabhängig von meinem Stand. Das ist ja das, was der Film nochmal gezeigt hat. Und das wollen die eigentlich auch. Dass sie manchmal auch eben so unter Stress geraten, unter diesen Zwängen, oh, ich muss jetzt das und das haben, machen, tun und sein, damit ich dazugehöre. Aber dieses so sein, wie ich bin, und ich werde trotzdem in der Gemeinschaft integriert und angenommen, das ist, glaube ich, eine Sehnsucht, die da ist. Wir werden zwar kein fliegendes Klassenzimmer in diesem Schuljahr noch erleben, aber ein fahrendes Klassenzimmer, weil wir machen eine Klassenfahrt an die Nordsee. Und das ist auch dieses Gemeinschaftserlebnis. Und das ist dann für mich ein fahrendes Klassenzimmer.
Wir werden über Kontinente fliegen. Die Erde wird zu unseren Füßen liegen. Wir segeln zwischen Wolken, Mond und Sternen. Hoch über Berg und Tal, in fernste Fernen. Wir werden künftig mit den Augen lernen.
Wie schön! Die Schule wird zum Abenteuer.
Das ist recht nach meinem Sinn. Italien, wir fliegen.
Sie fliegen längst über Kontinente. Sie fliegen hoch über Berg und Tal in fernste Fernen. Im digitalen Zeitalter genügen dazu ein paar Wischbewegungen auf dem Smartphone. Ob sie dabei mit den Augen oder gar mit dem Herzen lernen, so wie sich das Erich Kästner im fliegenden Klassenzimmer vorgestellt hat, das ist eine ganz andere Frage. Der Film von 1954 hat zwar nicht den Schulalltag junger Menschen abgebildet, aber das, was Martin, Johnny, Mats und besonders den kleinen Uli umtreibt, das ist Teil der Lebenswirklichkeit damals wie heute. Die Courage, die es braucht, um sich gegen Ungerechtigkeiten zur Wehr zu setzen, die Fantasie, die nötig ist, um Widrigkeiten standzuhalten. Die Angst, die man spürt, wenn man als Versager oder als Außenseiter abgestempelt wird. Geschichten wie diese sind uns immer nah.
Das also war unsere Geschichte. Ich schrieb sie auf einer Bergwiese nieder, zwischen Zittergräsern und Kälbern. Und eins davon hieß Eduard.